ganz typisches Beispiel an der Stelle ist, du willst eigentlich gerade Feierabend machen, dann steckt noch irgendjemand einen Kopf zur Tür rein, dein Chef, eine Kollegin oder vielleicht auch jemand aus einem anderen Bereich und sagt, hier kannst du mir mal eben noch mal eine Auswertung machen, weil die brauche ich morgen für das Meeting um 9. Und du sagst, ja.
Moment noch. Überleben in der Arbeitswelt. Der Podcast über Arbeitszufriedenheit, wirksame Zusammenarbeit und Zwischenmenschliches.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Moment noch. Heute haben wir ein Thema, das sehr viele Menschen beschäftigt, im Coaching, aber auch in meiner Praxis für Psychotherapie. Und Toni ist wieder dabei und wird durchs Gespräch führen und mir Fragen dazu stellen. Und deshalb begrüße ich Sie erstmal wieder ganz herzlich und freue mich sehr, dass Sie da ist. Hallo Toni.
Hallo Simone und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es um das Thema People-Pleasing und ich habe den Eindruck, wo man irgendwie hinguckt, läuft einem der Begriff über den Weg. Und mich beschleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass inzwischen jeder, der schlecht mal Nein sagen kann, dann auch gleich ein People-Pleaser ist. Insofern lass uns direkt einsteigen. Simone, was verstehst du eigentlich darunter?
Ja, also erstmal, ich teile das komplett. Das ist genauso, auf der einen Seite hast du das, den Begriff toxisch, der kommt ja momentan auch überall ständig vor. Wenn jemand eben Dinge tut, die dem anderen nicht gefallen. Und dann hast du auf der anderen Seite so den Gegenpol, der People-Pleaser, der alles macht, nur damit es anderen gefällt. Also ich glaube, erstmal ist es wichtig zu sagen, ich bin kein People-Pleaser oder also jemand ist kein People-Pleaser. Also das ist kein statischer Zustand, den ich nicht ablegen kann, sondern das ist ein Verhalten, das ich gewählt habe, weil das mir Sicherheit gibt. Ja, also das ist eine Strategie, die dazu dient, dass ich mich sicher fühle. Und das Verhalten zeichnet sich dadurch aus, dass ich eben die Bedürfnisse und die Zufriedenheit anderer, sei es jetzt ein einzelner Mensch oder ein Team, über meine eigenen stelle.
Eigentlich würde ich doch aber sagen, klingt das nach was Gutem, also was Positives. Ne? Mir fällt jetzt auch gerade so das Wort ein, Hilfsbereitschaft. Mhm. Das ist ja erstmal eine schöne... Also
die gute Seele im Team oft, gell?
Genau, ne? So ja. schöne Eigenschaft. Also wenn ich jetzt auch an mich denke, sei es jetzt direkte Kollegen oder auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, da freue ich mich ja drauf, wenn ich mich irgendwie auch auf die verlassen kann. Ne? Das sind ja, so schöne Eigenschaften auf jeden Fall.
Genau, das sehe ich auch ganz genauso. Und das wird ja auch erstmal nicht hinterfragt. Und du als jemand, der mit so jemandem zu tun hat, oder auch ich, das ist meistens einfach nur angenehm. Nur innerlich bei denen macht es natürlich einen ganz großen Unterschied, ob sie das, was sie tun, machen, weil sie es wirklich wollen, oder ob sie es tun, weil sie das Gefühl haben, sie können nicht anders. Also die Handlung ist nicht verkehrt, aber die innere Freiheit kann natürlich für die Betroffenen ganz, ganz unterschiedliche Folgen haben.
Jetzt frage ich mich gerade, ob es genau deshalb auch nicht auffällt oder gerade jetzt, wenn ich so an den Arbeitskontext denke, tatsächlich auch nicht hinterfrage oder nicht unterscheide. Denn es sind ja eigentlich genau die Menschen, die irgendwie ein Unternehmen, ich sag mal, haben wollen. Ne? Also zuverlässig, engagiert, bereit einzuspringen, bietet sich an. Ja. Ne? So diese ganzen Eigenschaften, die ja eigentlich total positiv ankommen, würde ich jetzt erstmal so denken.
Ja. Und das wird ja auch tatsächlich, da hast du vollkommen recht, das wird ja auch sehr oft belohnt, muss man sagen. Also weil sie eben zuverlässig als zuverlässig gelten. Das ist natürlich eine der wichtigsten Eigenschaften im Berufsleben. Das muss man einfach mal so festhalten. Sie sind engagiert, meistens auch loyal. Und ich habe es eben schon mal so eingeworfen, halt auch unkompliziert. Das ist auch angenehm, mit denen umzugehen. Weil wenn du als Vorgesetzte so jemanden einen Auftrag gibst, in der Regel heißt, ja, kein Problem, mache ich.
Ohne Widerstand und so weiter.
Ja, genau.
Mich gerade tatsächlich auch noch beschäftigt, ist der Gedanke, den du zum Einstieg gebracht hast, nämlich, dass du gesagt hast, dass es in erster Linie gar nicht um den anderen geht, sondern wirklich um mein Inneres. Und da kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass auch viele Hörerinnen und Hörer jetzt irgendwie denken, Moment mal, es geht doch nicht um mich im Inneren, sondern ich will doch einfach irgendwie nur ein guter Mensch sein.
Ja. Ne? Ja, da könnte ich jetzt natürlich wieder so meine Standardantwort bringen und sagen, wir tun nichts, was nicht unsere eigenen Bedürfnisse in irgendeiner Form befriedigt.
Ja, und ich muss gerade auch an den, du redest ja ganz oft vom Resonanzkörper, der kommt mir jetzt auch wieder in den Sinn, ne, dass der Mensch ja immer...
Ganz genau, die Resonanz, das ist ein sehr schöner Punkt, toll, dass du das einbringst, weil wenn ich jetzt hilfsbereit und zuverlässig bin, dann kriege ich ja auch eine sehr positive und angenehme Resonanz. Dann kommt mein Nervensystem natürlich total zur Ruhe, das fühlt sich gut an, das fühlt sich sicher an. Und was man jetzt in dem Kontext natürlich auch da, ne, also das könnte ja so ein Bedürfnis sein nach dem Motto, ich will einfach nur von allen gemocht werden. Das spielt auch sicher ganz oft eine Rolle, also im Coaching habe ich das oft, da gibt es so einen Satz, den man mit den Leuten einstudiert, der heißt, andere können unzufrieden mit mir sein, davon geht die Welt nicht unter. Und das ist ein Satz, den jemand, der wirklich sehr stark in dieser Strategie festhängt, am Anfang kaum aussprechen kann. Und oft kommen dann sogar Tränen, wenn sie es dann schaffen, weil das denen wirklich schwerfällt. Aber der Satz hilft unheimlich. Und was nämlich passiert mit dem Resonanzkörper, da komme ich gerne nochmal drauf zurück, das ist wirklich super, dass du das sagst, weil wenn ich dieses Muster wähle, dann passiert ja Folgendes. Ich reguliere ja, also wenn wir jetzt zusammenarbeiten, Toni, und ich erfülle dir jeden Gefallen. Du sagst irgendwas, ich sage, ja klar. Und übrigens, Toni, ich weiß, du trinkst doch morgens um 9 gerne deinen Kaffee. Ich hole mir gerade einen, soll ich dir den mitbringen? Was mache ich damit? Ich sorge dafür, dass es in meinem Umfeld überwiegend positive Resonanzen, positive Emotionen gibt. Das heißt, ich mache nichts anderes als eine Koregulation meines Gegenübers. Ich sorge dafür, dass der nicht anfängt zu grummeln, dass der sich nicht ärgert, dass der nicht anfängt, vielleicht Druck auszuüben. Und so lieb und nett, wie das wirkt, ist das auch ganz, ganz stark ein Kontrollmechanismus. Auch mit dem Ziel, am Eingangs habe ich schon gesagt, Sicherheit herzustellen fürs eigene Nervensystem. Weil ich damit, noch den einen Satz noch, ich kann damit verhindern, dass was passiert, dass ich selber nur schwer aushalten kann.
Ja, also das habe ich auch gerade gespürt, als du das so erzählt hast. Wirklich so dieses, so ein bisschen vorauseilendes Gehorsam auch.
Ja.
Also so ein bisschen versuchen, vor der Welle zu sein. Unterbewusst, ne? Total.
Ja, ja.
Aber so vor der Welle zu sein, um Ungemach irgendwie zu vermeiden.
Ja. Ja, Toni, das Muster, ich kenne es sehr gut von mir. Ich musste daran auch arbeiten, als ich also noch jünger war, und das hat auch eine Weile gedauert, bis ich da nicht mehr immer automatisch dieser Satz, also diese zwei Worte, kein Problem, der kam ganz oft von mir. Jetzt bin ich mal total neugierig. Kennst du Situationen, wo du eher automatisch Ja gesagt hast und erst hinterher gemerkt hast, eigentlich wollte ich das gar nicht?
Ja, also definitiv kenne ich das. Also früher, würde ich mal so aus der Ferne behaupten, war es noch schlimmer. Mittlerweile fällt mir schon auf, dass ich da selbstregulativ dann schon auch eingreife. Aber gerade das, was du gesagt hast, ne, so dieses Reflexhafte, was dann oft auch kommt, oder dass man so selbst irgendwie welche Sätze sich schon so zurechtgelegt hat, die dann einem sofort von der Lippe irgendwie kommen. Und ja, wie gesagt, mittlerweile würde ich sagen, fällt es mir schon früher auf. Ich glaube, da hilft einfach auch so ein bisschen die Erfahrung, oder dass man auch mal damit echt auf die Schnauze gefallen ist, ausgenutzt wurde, wie auch immer.
Ja. Oder einfach im Eimer war.
Oder
sich
auch das.
Mal fragen musste, wie kriege ich das besser hin, dass ich nicht total immer am Ende der Woche völlig erschöpft bin.
Ja, nee, das stimmt. Ja, und also ganz oft ist es auch so, dass es sich in dem Moment ja gar nicht falsch anfühlt. Ne? Also dass man es dann wirklich auch erst retrospektiv merkt oder die Situation sich auch vielleicht verändert.
Ja.
Ne? Wo man dann, wie du sagst, so ein bisschen auf einmal aufwacht und denkt, wo bin ich denn jetzt hier gelandet und wie konnte das denn irgendwie passieren? Ja. Also daher, ich kenne das auf jeden Fall auch, ja.
Schön, was du da beschreibst. Das ist ja dann oft so. Dadurch, dass wir in dem Moment die Aufmerksamkeit eher im Außen haben, ne, nämlich was will der jetzt von mir oder die? Und viele von uns haben ja auch so eine Qualität entwickelt, ne, dass man irgendwie so reinfühlt und reinhorcht. Ne, wie tickt der denn? Was braucht der von mir? Was will der von mir? Da weiß man dann irgendwann genau. Zum Beispiel weiß man genau, die Toni legt Wert auf Pünktlichkeit. Dann ist man also, wenn man die Toni trifft, auf jeden Fall pünktlich. Oder man meldet sich rechtzeitig, damit sie Bescheid weiß. Also sie wird einem zwar keinen Einlauf geben, wie ich weiß, man merkt aber, sie mag es nicht so besonders.
Fand sie jetzt nicht so gut.
Also würde ich das tun und so weiter, ne? Und das ist jetzt natürlich ein relativ harmloses Beispiel. Aber wenn ich so ein Muster habe, dann weiß ich einfach super gut, was andere brauchen. Aber das habe ich ganz oft auch im Coaching. Da fragt man die Leute, was willst du eigentlich? Mhm. Und dann müssen die ganz lange überlegen. Und meistens ist die erste Antwort, wenn man die Frage zum ersten Mal stellt, ich weiß es nicht. Und bei vielen ist es tatsächlich so irgendwo in der Lebensmitte, ich will mal so sagen, so jenseits der 35, zwischen 35 und 45, geht das dann los, ne? Dass man dann irgendwann auch sagt, nee, also es kann ja wohl nicht wahr sein. Ich kann noch nicht mal formulieren, was ich eigentlich will. Also im Generellen nicht, aber in der konkreten Situation schon gar nicht. Und dann wollen sie sich verändern. Und ja, dann wird's erstmal ein bisschen hart, weil dann stellt man sich die Frage, wer bin ich eigentlich und was passiert, wenn ich mich nicht ständig anpasse?
Und da könnte man jetzt wahrscheinlich auch relativ flapsig und einfach sagen, naja, dann hör halt einfach auf damit, ne, mit dem People-Pleasen und mach's irgendwie einfach anders.
Ja, mach's einfach anders.
Könnte ich mir jetzt vorstellen, war so die erste Reaktion auch bei dem einen oder anderen Hörer, ne? So, ja, Gott, dann lass es halt einfach, dann sag halt nicht mehr ja.
Du weißt aber ja, so dass es nicht mehr willst, mach's nicht.
Genau, aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht, ne? Vermute ich mal.
Nee, das ist doch klar. Ich meine, wenn ich jetzt 30 Jahre oder 35, 40 Jahre so eine Strategie gewählt habe, das ist ein Automatismus. Da läuft ja ganz vieles ab, was gar nicht bewusst ist. Ganz viele innere Überzeugungen, die aber auch vielleicht im Unterbewusstsein stecken, die dann einfach einen Reflex verursachen. Das ist ja wie mit dem Autofahren. Also vieles von den Werten und so, von dem, wie wir glauben, wie was ist oder wie wir sein müssen, ist ja unbewusst. Da muss man bewusst drangehen und bewusst mitarbeiten, sonst kann man das nicht auflösen. Zumal es ja auch meistens ist, die Strategien, die wir gewählt haben, haben uns ja dahin gebracht, wo wir sind. Ja, wir haben beruflichen Erfolg, wir haben Anerkennung bekommen ohne Ende, sei es beruflich oder auch privat. Und warum soll das Gehirn jetzt erstmal das aufgeben, was ja so lange funktioniert hat?
Ja.
Das funktioniert erst, wenn wirklich ein heftiger Schmerz dann auch da ist, weil die Ressourcen knapper werden.
Ja, und wie du auch gesagt hast, es gibt Kontrolle, es gibt Sicherheit, ne? Haben wir ja auch schon gesagt, Thema Kontrolle bringt viel Sicherheit irgendwie mit sich, macht es manchmal dann auch einfacher. Also das merke ich auch bei mir, gerade als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, ist mir so eine Situation in den Kopf gekommen, wenn ich manchmal Nein vielleicht auch nicht gut genug erklären könnte, dann sage ich manchmal auch Ja. Einfach, weil es dann so ein bisschen der Weg des geringeren Widerstands ein Stück weit auch ist, weil ich mich nicht in diese Situation hereinbegeben will, auch, oh, ich kann es vielleicht nicht so erklären, es gibt vielleicht auch nicht den richtigen Grund. Ne?
Ja, du willst es einfach nicht und das reicht dir als Begründung nicht aus in dem Moment.
Genau.
Ne? Weil und ich es so sage, nee.
Genau, und dann will ich halt den einfacheren Weg da irgendwie vielleicht auch gehen. Ja. Ne? Und dann zu wissen, ich breche aus dem aus und muss mich dann auf einmal den unangenehmen Fragen stellen und da auch Antworten geben, die ich selbst vielleicht nicht zu 100% oder so mitgehe. Also das ist schon nicht einfach.
Ja, sehr, sehr schönes Beispiel.
Jetzt habe ich die ganze Zeit so eine klassische Mitarbeitersituation oder generell klassische Arbeitssituation irgendwie auch vor Augen, so zwischen Kollegen oder so. Und jetzt frage ich mich tatsächlich, ob es auch People-Pleaser in der Führungsposition oder in der Führungsrolle gibt oder passt das dann nicht zusammen oder sind Führungskräfte dann auch so professionell, dass sie das schon abgelegt?
Auf jeden Fall gibt es das auch und gerade da, weil dieses Muster eben auch von dieser tollen Fähigkeit, sich anzupassen, geprägt ist. Also wenn da jemand auch nur fachlich gut ist und so, spricht ja gar nichts dagegen, dass der auch Karriere macht oder die, dann landet man natürlich auch als People-Pleaser in der Führungsposition. Hier, ich war ja ein People-Pleaser, ich bin in der Führungsposition gelandet. Und gleichzeitig denke ich, dass natürlich die Belastung in diesen Rollen so hoch ist, dass man früher gezwungen wird, das Muster mal vor Augen zu führen und daran zu arbeiten, weil man ja auch, darf ich auch selbstkritisch in der Rückschau sagen, bestimmte Anforderungen, die die Rolle als Führungskraft hat, eben dann nicht so gut erfüllen kann. Da werden Konflikte ein bisschen zu lange liegen gelassen, Entscheidungen, die jetzt, also fachlich, das war für mich nie ein Problem, eine Entscheidung zu treffen. Aber es gibt ja auch mal so organisatorische, personalbezogene Entscheidungen. Da bin ich dann auch ein bisschen länger drum rumgelaufen. Und ich glaube tatsächlich, man hat früher die Not daran, was zu ändern, weil sonst kann man die Aufgabe nicht gut erfüllen und wird auch unzufrieden mit sich selbst. Ja, und als mir dann irgendwann klar wurde, dass ich meine Rolle einfach anders ausüben will, dann habe ich für mich festgelegt, wann immer ich merke, da müsste jetzt eigentlich mal ein Gespräch geführt werden oder eine Entscheidung gefällt werden, dann muss das innerhalb der nächsten 72 Stunden passieren. Und das habe ich auch eingehalten. Das war am Anfang wirklich hart und hat auch manchmal Herzklopfen verursacht, aber es hat funktioniert. Und na, da kriegt man dann irgendwie auch Routine da drin. Und das, man merkt, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man sich selbst innerlich eigentlich vorgaukelt.
Das hatte ich zum Beispiel gar nicht als People-Pleasing auf dem Zettel. Ne? Also diese Geschichte mit, ich schieb schwierige Gespräche auf oder vermeide Konflikte oder sowas. Ja. Und da habe ich mich echt so ein bisschen ertappt gerade gefühlt, weil das habe ich also vor ein paar Jahren bis so vor 1-2 Jahren auch regelmäßig gemacht, dass ich Gespräche da vermieden habe, aufgeschoben, gehofft habe wie der Vogelstrauß, ne, wenn ich den Kopf wieder hochbringe, ist das Thema so, weg, hat sich aufgelöst. Ja. Ne, was natürlich nicht der Fall war, ganz klar. Ich habe das sowohl, würde ich schon auch sagen, durch die Coaching-Session mit dir, aber auch durch den Podcast jetzt mich wirklich mehr getraut, mehr gemacht und auch gesagt, so, das gehört dazu und muss halt auch gemacht werden. Und auch dank meinem Team. Also da hat mir auch der ein oder andere mal zurückgespiegelt und hat gesagt, Holly, du musst auch mal Tacheles reden.
Ja.
Was dann am Anfang... Boah, ne, habe ich erstmal gedacht, so okay, ne, wie mache ich das jetzt irgendwie? Und mittlerweile fällt mir das aber echt auch deutlich leichter, auch noch nicht immer. Ne, würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie gar nicht mehr der Fall ist, aber das fand ich gerade echt nochmal einen interessanten, ja,
es ist Switch, zumindest
hätte ich nicht auf dem Zettel gehabt, dass das People-Pleasing ist.
Ja, das ist eine Facette davon, würde ich sagen, ne, weil man tut es ja deshalb nicht, auch wieder, weil man diese unangenehmen Reaktionen von außen fürchtet.
Ja.
Diese Resonanz, wie du gesagt hast, die so unangenehm ist.
Ja, jetzt noch eine Sache, Simone, die mir jetzt gerade so durch den Kopf geht oder irgendwie einfällt, ist so dieses Thema, was ich von mir selbst tatsächlich auch kenne, so dieser innere Groll, innere Wut, die ich teilweise verspüre, erstmal so relativ unspezifisch. Also bei mir ist es zumindest so, dass es erstmal so ein unspezifischer Groll ist, so Genervtheit über die Welt, über alles. Blöde Situation, dann wechselt es zu einem selbst, ne, dass man dann so, also ich spüre dann so eine Wut auf mich selbst, kann es aber irgendwie auch noch nicht benennen. Und das, finde ich, passt ja irgendwie zu People-Pleasing so gar nicht.
Nee, ne? Also weil erstmal wird so man, lieb ist und
genau,
und so geduldig, wo kommt denn so ein Gefühl her auf einmal?
Genau, ne? Und so geduldig derjenige und jetzt ist der irgendwie wütend oder verspürt da irgendwie Hass.
Wird am liebsten mal auf den Tisch hauen.
Ja, genau.
Weiß aber nur nicht auf welchen.
Ja.
Ja, sehr, sehr guter Punkt, ja. Und das ist auch ganz typisch eigentlich. Und zwar, ich habe das schon öfter, glaube ich, erzählt im Podcast, jedes Gefühl, was wir haben, zeigt uns ja, ob ein Bedürfnis erfüllt ist oder nicht. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Freude habe, dann sind Bedürfnisse nach vielleicht Leichtigkeit, nach Inspiration, was auch immer uns Freude bereitet, sehr unterschiedlich erfüllt. Und dann gibt's aber auf der anderen Seite diese unangenehmen Gefühle. Traurigkeit, das ist das Bedürfnis nach Verbundenheit, was dann verloren gegangen ist, also vor allem Trauer. Und die Wut, die hat eine ganz besondere Stellung. Die hat ja leider einen schlechten Ruf, weil wir verbinden Wut immer gleich mit den Momenten, wo jemand auch wirklich im anderen richtig wehtut oder was kaputt macht oder so. Aber Wut ist ja einfach ein ganz tolles Signal. Und auch der Groll und auch der Ärger, also diese kleinen Geschwister von der Wut, ja. Weil das zeigt nämlich, dass sich was aufgestaut hat im Innerlichen. Weil deine eigenen Bedürfnisse aus irgendeinem Grund nicht erfüllt werden. Also jetzt nimm mal das Beispiel, zwei Mitarbeitende von dir haben einen Konflikt. So. Und das sind erwachsene Menschen. Und du musst dich jetzt darum kümmern. Könnten die doch auch selber machen. Da könnt jetzt zum Beispiel, da frage ich dich mal, welches Bedürfnis, wenn die jetzt da Groll haben und du musst dich drum kümmern, was für ein Bedürfnis von dir wird da gefährdet?
Puh, welches Bedürfnis? Ich habe jetzt gerade gedacht, ich habe dann selbst so ein bisschen Groll, weil ich mir denke, die so sollen sich doch selbst kümmern.
Ja, genau, weil was passiert denn, wenn du dich kümmern musst? Dann anstrengend, oder?
Ja, anstrengend, beziehungsweise werde ich vielleicht auch in eine Art Konflikt reingezogen, ne, wo ich jetzt erstmal vielleicht auch gar nichts, ja, wo ich gar nichts zu suchen habe oder zu tun habe, logischerweise.
Ah, und das Gegenteil davon, da kommen wir wieder zu deinem psychologischen Grundbedürfnis Nummer 1.
Sicherheit, Ausgeglichenheit.
Und die Selbstbestimmung.
Und die Selbstbestimmung, ja.
Die Autonomie, die dir dann flöten geht in dem Moment.
Ja,
ne?
Das stimmt, ja.
Ja, und deshalb, also ich kann nur alle darin ermutigen, ihrer Wut auch mal zuzuhören, ihrem Ärger, ihrem Groll. So unangenehm wie das ist, das heißt ja nicht immer gleich, dass man dann irgendwie brutal wird. Ja. Ich weiß, das wird komisch, aber das ist ein unheimlich guter Schlüssel, um zu erkennen, hier, jetzt ist es wirklich ernst geworden, weil meine Bedürfnisse spielen hier offensichtlich keine Rolle. Und wenn ich das oft habe oder sogar ständig, dann wird es Zeit, unbedingt hinzugucken, weil gerade wenn es nicht bearbeitet wird, ich das nicht sehe, dann kann das einfach auch ungesund enden. Das muss man einfach sagen. Gerade bei den People-Pleasern, in Anführungszeichen, das heißt, die gibt es ja nicht, aber bei den Menschen, die das Verhalten oft zeigen, da ist dann gerne auch mal das Burnout-Risiko einfach höher. Die machen und machen und machen und machen und machen und dann kommt vielleicht nicht das zurück, was sie sich wünschen. Das hat dann sehr schnell eine Sinnkomponente und das kann dann sehr schnell die Motivation killen und dann ist es dann irgendwann auf einmal, kann man morgens nicht mehr so gut aus dem Bett aufstehen. Und das liegt dann daran, nicht weil die anderen so doof sind oder sich so blöd verhalten, sondern es liegt einfach daran, dass ich nicht dafür gesorgt habe, dass meine eigenen Grenzen sichtbar geworden sind.
Ja, und wenn man jetzt das Ganze nochmal ein bisschen größer macht, mal raus aus dem Arbeitskontext, so insgesamt in die Gesellschaft, ne, auch da wird ja so ein Verhalten eher ständig gelobt. Also es hat noch nie jemand ja gesagt, wenn jemand was tut, ne, so bist zwar immer da, aber lass das mal. Ne? Sondern dann wird nur gesagt, Mensch, bist immer für alle da und du machst das so toll. Ne? Aber es hat ja dann noch nie jemand dafür jemanden in Schutz genommen. Also das passiert ja nicht.
Ja, das macht keiner von außen. Absolut.
Genau, ne? Es wird eigentlich eher, wie du sagst, nochmal ein Schippchen draufgelegt und Mensch, du kannst das doch so gut, dann mach das doch irgendwie das nächste Mal auch nochmal.
Ja, schon ist man wieder aufgeladen und springt wieder los. Ja,
genau. Und es fühlt sich ja auch erstmal, ich meine, das hatten wir jetzt auch schon weiter vorne mal gesagt, und es fühlt sich ja erstmal für einen selbst auch gut an. Ne? Man bekommt, wie gesagt, das positive Feedback, total. Man ist beliebt, etc. Also das fängt ja alles erstmal ganz schön und gut an und ist vom Gefühl her gut, aber wie du es eben auch gesagt hast, das kann dann auch schnell kippen und selbst bleibt man irgendwie so ein bisschen auf der Strecke, habe ich auf jeden Fall das Gefühl auf Dauer. Ne?
Ja, das kann auf jeden Fall passieren, wenn es der Automatismus ist, von dem ich gesprochen habe. Ja. Ne, es ist überhaupt nichts verkehrt daran zu sagen, ich werde künftig auch noch viel für mein Umfeld und für andere sorgen, weil ich das einfach gerne mache, weil mir das gut tut. Aber es wäre wünschenswert, das aus freien Stücken zu machen.
Ja.
Und auch wenn dann die Veränderung der Weg dahin sich erstmal total schwer anfühlt, weil man hat das Gefühl, man verliert was und die eigene Identität verändert sich auch ein Stück. Und das ist immer das Schwerste, wenn wir unsere Identität ein Stück weit aufgeben, nach dem Motto, ich bin jemand, auf den können sich andere immer verlassen. Mhm. Das könnte eine Identität sein. Und wenn ich die jetzt ein Stück weit in Richtung, ich bin jemand, auf den in erster Linie ich mich selbst verlassen kann, dann ist das ein ganz großer Identitätswechsel.
Das stimmt.
Ja, und das ist nicht einfach mal von heute auf morgen oder durch irgendeinen schlauen Satz oder so oder eine Erkenntnis gemacht. Das braucht seine Zeit, da darf man auch geduldig mit sich sein. Und das passt auch zu meinem Thema, nämlich das Thema Stimmigkeit. Sprich, wenn das, was ich tue, zu dem passt, was ich tief in meinem Innersten für mein Leben auch will.
Ja. Und jetzt sind wir ja gefühlt irgendwie schon mittendrin auch so in dem Thema Veränderung und ich sehe auch gerade so ein Pendel vor mir, also wo ich irgendwie auch denke, man muss ja jetzt wirklich auch nicht von der einen Seite auf die andere Seite, ne? Also früher immer Ja gesagt und dann jetzt sage ich nur noch Nein und bin hier immer dagegen. Also wird man es nicht hinbekommen und ist ja auch überhaupt nicht Sinn irgendwie dahinter. Ich hätte jetzt irgendwie trotzdem fast erwartet, dass du als nächstes sagst, naja, man muss halt doch lernen, Nein zu sagen. Ne, das ist irgendwie so der Schlüssel, der da ja, wahrscheinlich ein Stück weit auch immer so der Standardtipp ist, aus irgendwelchen Klatschzeitschriften auch. Aber jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen und die Hörer und Hörerinnen dich natürlich auch. So einfach ist es wahrscheinlich nicht, sonst würden es ja viel mehr Leute auch schnell umsetzen können.
Ja, ja, und ich glaube, dass natürlich am Ende ist das der Wunsch, das ist das Ziel. Ich halte das aber für nicht gut, wenn jemand anfängt, wenn er was verändern will an seinem Verhalten in der Beziehung und sich darauf konzentriert, Nein zu sagen. Mhm. Weil zwischen dem, wo ich jetzt stehe und das, was meinem Nervensystem oder überhaupt meinem System Psyche und Nervensystem zusammen Sicherheit gibt und dem Nein sagen, dazwischen steht die Angst. Mhm. Und wenn ich jetzt einfach sage, und jetzt sage ich in der nächsten Begegnung, jetzt kommt die Toni und gibt mir den nächsten Auftrag und da sage ich einfach Nein. Dann wird die Toni kommen und dann wird mein System mit dermaßen Angst haben. Was werde ich sagen? Ja. Vielleicht werde ich ein bisschen zögern, aber dann werde ich sagen, ich guck's mir an. Ja, so. Das heißt, was gut ist, ist erstmal bei der nächsten Begegnung mit der Toni, wenn die kommt, will mir einen Auftrag geben, gar nichts verändern zu müssen, außer die Wahrnehmung. Die Toni bittet mich um etwas und dann geht meine Frage erstmal kurz zu mir, was möchte ich jetzt gerne? Das kann dann schon sofort zu einer Veränderung führen. Es kann auch sein, dass ich merke, oh, das ist alles diffus, das kann ich gar nicht greifen. Das ist auch in Ordnung. Und dann kann ich trotzdem erstmal wieder Ja sagen, um meinem System wieder die Sicherheit zu geben. Mhm. Aber das System hat eine erste andere Erfahrung gemacht. Nämlich, dass ich meine Aufmerksamkeit kurz von dir zu mir genommen habe.
Mhm. Und ganz kurz, ist es da auch okay, dann auch zu sagen, ich nehme das mal mit und sage dir morgen Bescheid? Also
perfekt.
Kann das demjenigen auch
helfen? Das ist ja
helfen?
Unser Lieblingstipp. Genau.
Okay. Okay, ja, also das kann natürlich. Ich da auch machen und quasi für mich das nochmal auch reflektieren.
Das ist super, weil auch dann lernt mein System ja schon mal um. Ich habe nicht sofort Ja gesagt und die Toni war jetzt trotzdem nicht sauer auf mich. Perfekt. Mhm. Perfekte Lernerfahrung für das System. Und man darf eben da eins nicht unterschätzen, weil ein großer Lernschritt an der Stelle steckt da drin, dass man lernen muss, Schuldgefühle auszuhalten. Dass man lernen muss, andere zu enttäuschen. Mhm. Im schlimmsten Fall, aber das ist dann Ausbaustufe 10, auch mal Konflikte auszuhalten. Es könnte ja sein, dass du dann auch sauer wirst, ne, dass du ungehalten wirst oder anfängst, Druck auszuüben. Und all das darf das System dann lernen, dass das nicht unbedingt die Beziehung in Gefahr bringen muss. Die Beziehung kann genauso bestehen bleiben, auch wenn man sich mal reibt und aneckt, ja. Aber das fühlt sich am Anfang sehr unsicher an und deshalb muss man es in kleinen Schritten machen.
Krasser Themenblock. Und für mich, glaube ich, war so der größte Aha-Effekt, dass der People-Pleaser oder die Fähigkeit, ein People-Pleaser sein zu wollen, ab und zu oder People zu pleasen, dass das nicht nur der Ja-Sager ist, sondern auch dieses Thema Konflikte und Unangenehmes vermeiden. Oder dass das eigentlich sogar drinsteckt, was jetzt irgendwie gefragt wird oder was der Grund ist. Und ja, dass so dieses klassische Glaubenssätze ablegen, die man sich irgendwie angewöhnt hat, dass man die tatsächlich ablegen muss. Und da die Wahrnehmung für sich tatsächlich stärker wieder schärfen oder in den Fokus holen. Ja, und was du jetzt zuletzt gesagt hast, so dieses Thema aushalten. Nicht sofort reagieren zu wollen, den Konflikt irgendwie auch auszuhalten, das Schwierige, das Schwierigsein, sich selbst auch aushalten, das ist ja manchmal mit das Schwierigste. Also gerade so, was das Thema Wut und Groll betrifft, da will man ja aus der Situation, weil man sich da selbst dann gerade irgendwie nicht leiden kann.
Ja.
Spannendes Thema auf jeden Fall.
Man kann auf jeden Fall sehr gut daran arbeiten und sich immer ein bisschen mehr freischwimmen.
Ja, und wie du gesagt hast, People-Pleaser und toxisch ist irgendwie schnell gesagt, aber es ist doch sehr, sehr tiefgründig. Und wir könnten wahrscheinlich auch noch 4 Stunden weiterreden.
Absolut, ja. Und ihr da draußen, vielleicht hat euch die Folge ja ein bisschen berührt. Vielleicht habt ihr euch hier und da selbst wieder entdeckt. Lasst doch gerne mal hören, wie euch die Folge gefallen hat. Und dann bis zur nächsten Folge. Eure Simone.
Und die Toni.
Das war Moment noch, Überleben in der Arbeitswelt. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne Bewertung oder einen Kommentar da. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Bis zur nächsten Folge.